Ja, auch von mir. Guten Morgen. Es hört sich jetzt so an, ja, dass hätte ich hier eine richtige Powerstimme, leider muss ich sagen, momentan, und das wird wahrscheinlich noch länger dauern, ist meine Stimme ziemlich, ja, ich sag's mal nicht, aber auf jeden Fall nicht brauchbar. Das hat was mit einem Reflux zu tun, für die, die sich vielleicht auskennen. Auf jeden Fall ist in die Stimmbänder angegriffen. Wenn es dann mal zu leise wird, dann einfach lauter. Okay. Ja. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle das Märchen vom Schneewittchen. Oder? Muss ich es hier erzählen? Nein. Also ganz kurz nur. Ihre Stiefmutter, die Königin, ja, Stiefmutter war die Königin, und die war sehr schön, aber stolz und böse. Eigentlich ist das ja ein Widerspruch, gell? Also jemand, der stolz, böse und verkniffen ist, der ist nicht gleichzeitig wirklich schön. Aber so war es halt in diesem Märchen. Und so stand sie einmal vor dem Spiegel und fragte, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und prompt kam die Antwort, ihr seid es, liebe Königin, aber hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, und den Rest erspare ich euch. Was ich sagen will damit ist, wir alle stehen vor dem Spiegel wie diese Königin und fragen, wer ist der oder die schönste, beste, gerechteste, geistlichste, vielleicht ja auch begabteste und so weiter. Ja. Anders gesagt, wir alle machen uns ein Bild von uns selbst, aber auch von den anderen. Sowohl unsere Selbstbilder wie auch unsere Fremdbilder weichen allerdings in der Regel erheblich von der Wirklichkeit ab. So, und jetzt denkt ihr keine Märchenstunde, aber eine Psychologievorlesung. Nein, keine Sorge, nur am Anfang ein bisschen, ja. Stellt euch einfach mal vor, einen sehr dicken Mann, ja, so ungefähr kugelförmig. Er steht also vor dem Konkavspiegel. Kennt ihr ja sicher auch, Konkavspiegel, die so nach innen gebogen sind. Da wird alles zusammengedrückt, kommt alles schmäler raus, ja, von dem Spiegel. Er steht also vor einem Konkavspiegel und betrachtet sich, und er kennt ja, und dieser Mann, der sieht sich also im Spiegel, also sehr dünn. Dünn wie ein Bleistift, können wir sagen. Und neben dem Spiegel steht ein anderer Mann mit normaler Figur. Und der dicke Mann schaut sich im Spiegel an und dann den anderen Mann daneben und denkt sich, der ist aber dick. Kann man bloß so dick sein? Unser Urteil, das wir über andere Menschen fällen, hat viel damit zu tun, welches Urteil wir über uns selbst haben. Und wenn wir uns selbst verzerrt wahrnehmen, dann werden wir auch unsere Mitmenschen falsch beurteilen, weil wir unser verzerrtes Selbstbild ihnen ja zum Maßstab machen. Und wenn wir sie falsch beurteilen, werden wir ihnen gegenüber eine falsche Gesinnung und vermutlich auch ein falsches Verhalten haben. Also wer sich selbst hier unfehlbar hält, weil ihm sein Konkavspiegel die Fehler vorenthält, der wird sehr wenig Verständnis für die Fehler anderer haben. Sehr unduldsam reagieren vielleicht und denjenigen, der einen Fehler gemacht hat, verachten. Wer sich selbst für moralisch gut hält, der wird rasch über die Unmoral der anderen sich entrüsten. Umgekehrt stimmt es aber auch. Wer sich selbst für wertlos, unfähig und unbedeutend hält, der wird die meisten Menschen, mit denen er zu tun hat, überschätzen. Er wird sich in der Gegenwart anderer immer als unfähiger vorkommen und als weniger liebenswert. Obschon das vielleicht ja genau umgekehrt sein mag, ja, aber es ist so. Er wird sich dann ja auch sehr unfrei fühlen und sich entsprechend verhalten, ja, nie so richtig klar sagen, was er will, und ein Verhalten, das eigentlich nicht sehr gut ankommt heutzutage. Und das kann sich dann weiterentwickeln zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Das heißt, das, was man eigentlich vorweg schon gesagt hat, das führt man quasi selbst herbei, weil man so denkt. Und dann passiert's, ja. Und irgendwann einmal, ja, werden die anderen Menschen sich auch distanzieren und vielleicht ihn gar nicht mehr so sehr mögen. Ne? Und dann fühlt er sich in seinem falschen Denken bestätigt. Ja, und so ist das ein Teufelskreis. Das war jetzt die Prise Psychologie. Okay, damit jetzt Ende. Im Lukas-Evangelium haben wir eine Geschichte, in der eben das besonders deutlich wird. Im positiven, wie auch im negativen Sinn. Und zwar habe ich den Predigttext in Lukas 7 gewählt. Lukas 7, Vers 36 bis 50, also bis Ende von diesem Kapitel. Ich lese jetzt mal hier meine Kopie vor, weil meine Bibel ist aus dem Leim gegangen, und also wenn ihr jemand kennt, der weiß, wie man sowas richtig wieder repariert und bindet, dann möge er sich an mich wenden. Auf jeden Fall ist mir das hier zu riskant. Ich habe es nur mitgenommen, dass ihr wisst, ich habe eine Bibel. Also, ab Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl, und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher ist der Mann? Oh, jetzt bin ich ja ein bisschen verantwortlich. Welcher ist von ihnen, wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute der, den er am meisten geschenkt hat. Und es war zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hergekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, es dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Wir sehen in dieser Geschichte eine Handlung, die sich zwischen drei Personen abspielt. Da ist zunächst einmal der Pharisäer, der Jesus eingeladen hat. Da ist die Sünderin schließlich und auch der Herr Jesus selbst. Der Umgang dieser Personen miteinander war sehr unterschiedlich. Nur einer von denen bewegte sich innerhalb der gesellschaftlich anerkannten Grenzen, der Pharisäer. Die beiden anderen, die Sünderin wie auch der Herr Jesus, fielen gewissermaßen aus dem Rahmen. denn jedenfalls aus dem Rahmen dessen, was unter Menschen sonst üblich halt und anerkannt war. Doch bevor ich mit euch diese drei Personen, ihr Denken übereinander und ihren Umgang miteinander näher betrachten, möchte ich jetzt zunächst einmal ein paar kulturellen Zusammenhänge ansprechen, die zum Verständnis dieses Geschehens wichtig sind. Es erscheint uns ja seltsam, dass diese Frau einfach so Zugang hatte zu diesem Gastmahl. Ja, wer hat sie denn ins Haus gelassen? Niemand hat sie hereingelassen. Das Gastmahl fand nämlich nicht in einem abgeschlossenen Raum statt. Man muss sich so denken, die Häuser der reichen Juden, die waren dann oft in Form eines Atriums gebaut. Atrium gibt es heute auch noch. Häuser, die so quasi irgendwie zusammengefügt sind. Und in der Mitte ist ein Hof. Ja. Und von den Häusern hat man Zugang zum Hof. Ja. Aber man hatte vom Hof nicht Zugang automatisch zu den Häusern. Aber faktisch konnte jeder, der wollte, auch in diesen Hof hineinkommen und sehen, was da war. Ja, da war ja das eigentliche Geschehen war nicht in dem Hof, sondern in einer Säulenhalle. Das heißt, der Wohnbereich wurde vom Hof durch eine Säulenhalle noch getrennt. Und genau da war der Ort, wo das hier stattfand. Ja, da ist es natürlich wesentlich angenehmer, da ist es kühler und ja, wer schon mal in Israel war, der kann das sehr gut nachfühlen. Also ich habe mir damals gedacht, bei 45 Grad, da sucht man schon gerne Kühlung. Ne? Und nach der Sitte des Morgenländers war es auch durchaus so, dass andere Fremde dem feierlichen Gastgelage vom Hof aus zuschauen konnten. Dann waren da diese niedrigen Tische, die waren im Blick auf unsere nur halb so hoch. Da waren dann eben Speisen, Früchte und so weiter bereitgestellt. Und vor den Tischen lagen am Boden hohe und weiche Polster, worauf die Gäste ruhten. Die bloßen Füße, die haben ja die Sandalen ausgezogen, gell? Die bloßen Füße der Leute waren deshalb nach hinten ausgestreckt, also weg vom Tisch, nach hinten ausgestreckt, sodass von außen die Diener auch sehr gut an die Füße herankamen und jedem Gast die Füße waschen konnten. War so üblich und hat auch damit zu tun, dass eben die Füße durch den Straßenstaub beschmutzt waren. Soweit mal die Beschreibung zu dem Drumherum. Jetzt schauen wir uns den Pharisäer an, Simon. In Lukas 11, 54, da heißt es von den Pharisäern, und das ist ganz kurz zuvor gewesen, sie lauerten ihm auf, als um etwas aus seinem Mund zu erjagen. Sie brauchten eine Anklage gegen ihn. Die Art und Weise, wie Simon mit Jesus umgegangen ist, legt den Verdacht nahe, zumindest den Verdacht, dass er ihn aus genau diesem Grund eingeladen hatte, um etwas aus seinem Mund zu erjagen. Nicht etwas Heilsames, sondern etwas, was ihm das Genick brechen kann. Sie brauchten eine Anklage. Er begegnete Jesus auch mit kühler Distanz. Er ließ sogar die selbstverständlichste Pflicht eines Gastgebers vermissen, nämlich ihm durch die Diener die Füße waschen zu lassen. Er war Jesus gegenüber ganz offensichtlich feindlich eingestellt. Nun, wie sieht Simon sich selbst? Der Pharisäer hatte fraglos ein sehr positives Selbstbild. Er hielt sich für einen frommen und gerechten Menschen. Er fühlte sich stolz, über die Sünderin weit erhaben. Er war reich, hatte ein hohes Sozialprestige. Er war sicher auch in feine Kleider gehüllt, dass jeder sehen konnte, wer er war. Er gehörte auch einer exklusiven Gemeinschaft an, der damals geachteten religiösen Partei der Pharisäer. Und er war gebildet. Wahrscheinlich vielleicht sogar ein Gelehrter der Schrift, das wissen wir jetzt nicht. Er hielt sich jedenfalls für ein wertvolles Glied der Gemeinschaft. Und aus all dem bezog Simon letztlich seine Bedeutung. All das macht letztlich seine Identität aus. Und wenn jemand ihn gefragt hätte, wer bist du? Dann hätte er auf all das verwiesen, ja, damit er wirklich versteht, wer er ist, weil er stolz war auf seine auf all diese Dinge. Genau genommen hatte Gott darin gar keinen Platz. Da kann man eigentlich sagen, dass er in seiner Frömmigkeit letztlich ja eigentlich gottlos war, von Gott gelöst war. Also auch Fromme können gottlos sein in diesem Sinne, weil sie, wenn sie sich nicht gebunden haben an den Herrn. Naja, das Selbstbild dieses Mannes war sehr positiv jedenfalls geprägt, aber es war nicht realistisch. Er sah sich nicht im Licht Gottes, er sah sich im Licht der gesellschaftlichen Maßstäbe, dessen, was bei Menschen etwas gilt. Das Gute oder aber falsche Selbstbild dieses Pharisäers war ja der eigentliche Grund, warum er dann zu einer völlig falschen Beurteilung in Bezug auf die Sünderin kam, aber natürlich auch auf Jesus. Er dachte, ich bin doch hier der Gute. Aber diese beiden sind Problemgestalten. Und diese falsche Beurteilung bestimmte sein Verhalten ihm gegenüber, wie wir sehen werden. Wie sieht Simon die Sünderin? Als Simon mitbekam, was diese Frau mit Jesus machte, war er entrüstet. Einerseits über die Frau, die sich so etwas anmaßte, andererseits aber auch darüber, dass der Herr Jesus das zugelassen hat, sich gefallen ließ. Vers 39, als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Das klingt ziemlich verächtlich, ne? So, wer und was für eine Frau das ist. Die Bezeichnung Sünderin stempelte sie natürlich auch ab. Nur muss man hier wissen, die Juden gebrauchten den Begriff Sünder anders, als es im Neuen Testament üblich ist. Ja, dort wurden Menschen genannt, die wie ein Zachäus zum Beispiel sich auf Kosten anderer bereicherten oder die sogenannte Sünderin eben, die ihren Lebensunterhalt durch Prostitution verdiente. Menschen also, die in offensichtlicher Sünde lebten. Dem Pharisäer kam es überhaupt nicht in den Sinn, dass er selbst nicht weniger Sünder war. Ja. Seine Sünde, seine Hauptsünde, möchte ich sagen, war Hochmut. Und wisst ihr was? Hochmut ist so ziemlich die schlimmste Sünde. Durch Hochmut kam der herrlichste und intelligenteste Engel, den Gott geschaffen hat, kam er zu Fall und riss ein Drittel der Engelwelt mit sich ins Verderben. Und all das Verderben, was wir kennen und erleben in unserem Leben, auf der Welt insgesamt, hat was genau damit zu tun. Nur damit letztlich. Also dieser Simon, der hatte dafür absolut keinen Blick, von seinem ganzen Denken her schon nicht. Er sah in dieser Frau, also die Sünderin mit ihrem schlechten Ruf, und er muss sich als anständiger Bürger distanziert, und er wundert sich, dass Jesus sie nicht zurückweist und meint, diese habe eben nicht erkannt, wer diese Frau ist. Ja. Jesus antwortet ihm zunächst einmal mit einem Gleichnis, auf das ich dann noch zurückkomme, und dann stellt er dem Pharisäer eine seltsame Frage. Simon, siehst du diese Frau? Vers 44. Siehst du diese Frau? Wieso diese Frage? Also wird ja nirgends berichtet, dass der Simon blind war. Ja. Nun, warum diese Frage? In gewisser Hinsicht möchte ich sagen, war er tatsächlich blind. Er sah nämlich nur das Äußere. Die verrufene Frau, die man vielleicht heimlich aufsuchen mag, von der man sich aber in der Öffentlichkeit entrüstet abwendet. Simon sah nicht die tiefe Not dieser Frau, ihre innere Zerbrochenheit, den stummen Hilfeschrei, Tränen, der Reue, ihre Bereitschaft zur Umkehr, die überströmende Dankbarkeit und aufopfernde Liebe dieser Frau. All das hat Simon nicht gesehen. Das kam gar nicht in sein Blickfeld, weil er nur auf sich hin orientiert war. Vielleicht sind ja wir auch manchmal blind, wie dieser Simon. Wir lassen uns rasch vom Äußeren eines Menschen beeindrucken. Im negativen und im positiven Sinn. Hier liegt aber eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Durch die digitalen Medien werden heute manche christlichen Führer sehr populär und haben eine große Anhängerschaft, eine Fangemeinde, möchte ich noch sagen. Nicht Millionen christlicher Anhänger orientieren sich an ihnen. Und nicht wenige dieser Personen sind in ihrem Glauben ethisch und moralisch abgestürzt. Ich weiß von einigen solchen sehr genau, was da alles war. Das geschieht hauptsächlich in den USA, muss ich sagen. Aber das in gewisser Form, vielleicht nicht in dieser Größenordnung, bei uns sicher auch. Und wenn so etwas passiert, nicht, dann werden die Anhänger alle in eine Glaubenskrise gestürzt, weil sie ja in ihrem Glauben sich daran orientiert haben. Daraus lässt sich ein wichtiger Rat ableiten: Lasst uns nie zu Fans irgendwelcher Menschen werden. Ja. Lasst uns aber Anhänger von Jesus sein. Er ist das Glaubensvorbild, das uns nie enttäuschen wird. Und lasst uns für die Führungsleute auch beten. Denn sie sind den Angriffen des Feindes in besonderer Weise ausgesetzt. Denn das ist doch für den Teufel ein Sieg, wenn nicht nur einer zu Fall gekommen ist, sondern dann so und so viele andere noch durch ihn. Ja. Ich meine, wir sollten immer bestrebt sein, den anderen mit den Augen Jesu zu sehen. Egal, ob wir auf Anhieb vielleicht daneben sein mag. Ja. Aber ihn mit den Augen Jesu zu sehen, der wohl die Sünde hasste, aber den Sünder uneingeschränkt liebte. Ich weiß, da tun wir uns schwer, aber woran wir uns schwer tun, das ist nur einfach etwas, was wir dann uns vom Herrn Jesus schenken lassen dürfen. Und der nächste Gedanke kommt ja, ist dann der, nicht, also er hat jetzt, nein, ich muss mal, Simon, jetzt geht es erst nochmal darum, wie sieht Simon den Herrn Jesus? Ich nehme an, Simon hatte sein Urteil sowieso schon fertig in der Tasche, und zwar vor seiner Einladung zu dem Gastmahl. Er war für ihn einfach ein Betrüger, der sich anmaßte, ein Prophet zu sein. Deshalb seine Reaktion gleich, als die Frau den Herrn Jesus salbte: Wenn dieser ein Prophet wäre. Und der nächste Gedanke, ja, selbst wenn er tatsächlich ein Prophet wäre, so wäre er auf jeden Fall kein heiliger Mann, denn er erlaubt es einer sündigen Frau, ihn zu berühren. Welch eine Verkennung der Tatsachen. Simon hatte also nicht nur sich selbst, sondern die Sünderin und auch den Herrn Jesus völlig verkannt. Und seine Meinung über Jesus bestimmte letztlich auch seinen Umgang mit ihm. Und das sollten wir bedenken: Wenn wir eine schlechte Meinung über einen Bruder, eine Schwester haben, werden wir ihm bzw. ihr gegenüber auch entsprechend begegnen. Wir werden ihm oder ihr dann wenig Respekt und Achtung erweisen. Unser Denken über den anderen bestimmt weitgehend auch unseren Umgang mit ihm. Und das gilt sogar für unsere Beziehung zu Jesus. Wenn ich die Vorstellung habe, Jesus ist vor allem so eine Art Chef, der ständig Leistung von mir fordert, ja, dann werde ich mich wahrscheinlich in viel fromme Aktivität stürzen, eigene Werke produzieren. Dann werde ich vielleicht Angst und Respekt vor ihm haben, aber bestimmt keine Liebe. Und wenn ich denke, Gott sei so eine Art Kumpel, wie das ja in manchen christlichen Kreisen auch so ein bisschen rauskommt, dann wird es mir an Gottesfurcht fehlen. Und wenn ich denke, Jesus ist nachtragend, wenn ich also seine Vergebung nicht wirklich glaube, dann werde ich mich nach jeder Verfehlung von ihm zurückziehen, werde eine unsichtbare Mauer zwischen ihm und mir aufbauen. Also kommen wir zu der Sünderin. Sie ist ja die eigentliche Hauptperson in dieser Geschichte. Sie, die von den Menschen verachtet wurde, kann uns in mancher Hinsicht zum Vorbild werden. In der Parallelstelle von Markus 14,9 sagt Jesus: Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Betrachten wir also zunächst ihr Handeln. Sie wagte sich also erstmal in die Säulenhalle zu gehen, mitten hinein in eine Gesellschaft, in der sie eine absolute Außenseiterin war. Und sie kam nicht mit leeren Händen, sondern brachte ein Alabasterfläschchen voll Salböl mit. Das war ja ihre Absicht, Jesus zu salben. Wir müssen annehmen, dass der Herr ihr schon in einer früheren Begegnung die Sünden vergeben hatte und dass sie tief in ihrem Herzen getroffen war. Sie hatte erkannt, dieser Jesus, der verwirft mich nicht. Er kann mir aus meiner verfahrenen Situation heraushelfen. Die duftende Salbe, die sie mitbrachte, war ein Ausdruck ihrer großen und tiefen Dankbarkeit. Nun, da man, wie ich schon sagte, bei Tisch auf Kissen halb liegen, die unbeschuhten Füße nach hinten ausstreckte, war es für sie ja gar kein Problem, es gab kein Hindernis und konnte gut zu Jesus gelangen, seine Füße salben. Aber in dem Augenblick, wo sie beginnen möchte, ihm die Füße zu salben, da bricht sie bei der Erinnerung an ihre Sünden in Tränen aus. Ihre Tränen fließen auf die Füße des Heilands. Da sie kein Tuch hat, um sie abzuwischen, macht sie sich ein Tuch aus ihrem schnell gelösten Haar. Und um diese Handlung zu würdigen, muss man wissen, dass es bei den Juden eine der größten Demütigungen für eine Frau war, öffentlich mit aufgelösten Haaren zu erscheinen. Nicht ein einziges Wort ist von ihrer Zunge gekommen, wozu war es auch nötig zu reden. Ihre Augen, ihre Hände, die sprachen wesentlich deutlicher als irgendwelche Worte. Ihr ganzes Tun und Handeln war lautes Reden. Es ist ja immer besser, dass die Werke reden und die Zunge schweigt, als dass die Zunge redet und die Werke schweigen. Die Werke sagen mehr als Worte. Und bei dieser Frau war die Zunge still, aber das Herz sehr laut in innerer Bewegung. Aber nun wenden wir uns bei dieser Frau derselben Frage zu, die wir in Bezug auf den Pharisäer gestellt haben, die Frage, wie sie wohl sich selbst und wie sie die anderen beiden Personen, Simon und Jesus, gesehen hat. Wie sieht die Sünderin sich selbst? Diese Frau, die früher in großer Sünde gelebt hatte, war offensichtlich eine innerlich zerbrochene Person. Sie hatte sich im Licht Jesu erkannt als ein verdorbenes, durch und durch verlorenes Wesen. Sie war sich dessen bewusst, dass sie im Grunde nichts zu bringen hat, sodass sie in sich selbst völlig unwürdig war, den Herrn Jesus zu bedienen oder gar zu berühren. Aber sie hat Jesu Vergebung erfahren. Sie wusste, das, was ich jetzt bin, das bin ich nicht aus mir selbst. Das bin ich aufgrund dessen, was der Herr aus mir gemacht hat. Jetzt bin ich würdig, ihm zu dienen. Er hat mir eine neue Würde verliehen. Jetzt bin ich würdig, ihn zu salben, mit Händen zu berühren. Durch seine Gnade bin ich, was ich bin. So hat es Paulus in 1. Korinther 15, 10 gesagt. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wie sieht die Sünderin den Pharisäer? Darüber wird nichts gesagt. Aber gerade dieser Umstand spricht doch sehr deutlich auch. Es war für die Sünderin nichts Geringes, in die Gesellschaft mit diesem vornehmen und angesehenen Bürger zu gehen, dessen Verachtung sie sich gewiss sein konnte. Normalerweise würde sie sich von solchen Leuten wie den Pharisäer fernhalten. Dort konnte sie sich bestenfalls eine Beschimpfung holen, musste vielleicht sogar damit rechnen, dass sie weggejagt wird. Denn diese fromme Gesellschaft wollte sich doch durch diese sündige Frau nicht unrein machen lassen, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Warum also scheut sie sich, trotzdem nicht in das Haus des Pharisäers zu gehen? Die Antwort ist sehr einfach. Weil sie liebte. Für die Sünderin gab es nur Jesus. Von seiner Person war sie so erfüllt, dass sie für den Pharisäer gar keinen Blick hatte. Man wirklich keinen Gedanken daran verschwendete, wie diese wohl reagieren könnte. ihre Öffentlichkeitsscheu, ihre Menschenfurcht war wie weggeblasen. Die Frage an uns, können wir daraus etwas lernen? Ich meine schon. Unsere Menschenfurcht, wenn es darum geht, unseren Glauben zu bezeugen, hat doch die eigentliche Ursache darin, dass wir zu wenig lieben. Wenn wir den Herrn mehr lieben würden, würden wir gar nicht so sehr danach fragen, was die Leute denken könnten. Ja? Aber diese Frage zeigt auch, und das hängt ja eng zusammen mit dem anderen, wie ist unsere Liebe mit den Mitmenschen auch? Wie ist es da bestellt? Würden wir sie lieben, wie der Herr Jesus sie liebt? Ich glaube, wir hätten großen Eifer, sie zu erretten. Das heißt, diese Frau stellt unsere Liebe in Frage. Und wie sieht die Sünderin den Herrn Jesus? Sie hat im Unterschied zu Simon erkannt, wer der Herr ist. Deshalb begegnete sie ihm auch entsprechend. Es war ja völlig klar, dass er der Retter ist. Dass er der ist, der Sünden vergeben kann. Sie hatte verstanden, dass Jesus der ist, der Anbetung, dem Anbetung gebührt. Aller Dank, unsere völlige und freiwillige Unterwerfung, unser bereitwilliger Dienst, unsere ganze Hingabe. Und weil sie ihn so gesehen hat, hat sie sich ihm gegenüber auch so verhalten. Ihr Herz war Jesus gegenüber offen wie ein Scheunentor. Sie hat vielleicht lange auf die Gelegenheit gewartet, wenn sie Jesus Gutes tun konnte. Und als sie dann hörte, dass er bei dem Pharisäer war, sah sie ihre Chance für gekommen. Nun kommen wir zu Jesus. Zunächst mal finde ich bemerkenswert, dass der Herr Jesus doch der Einladung Simons gefolgt ist. Obwohl doch eigentlich die Pharisäer seine persönlichen Feinde waren. Ja. Sie hatten immerhin kurz vor dieser Begebenheit den Gedanken erwogen, ihn zu töten. In Lukas 6,11. Trotz ihrer Feindschaft fürchtet der Herr sich nicht, sondern zeigt ihnen und auch uns heute, was Feindesliebe heißt. Vor den Augen des Herrn Jesus war das Herz dieser Frau, ihre tiefsten Beweggründe offen wie ein aufgeschlagenes Buch. Und er sah nichts darin, was ihn davon hätte abbringen oder abhalten können, sie zurückzuweisen. Oder abbringen könnte, sie abzuweisen. Er sah auch das Herz seines Gastgebers. Und was sah er darin? Er sah halt Stolz und Standesdünkel. Aber auch ihn liebte er und suchte das Beste für ihn. Und sein Anliegen war einfach, dass dieser Simon doch zu einer echten Selbsterkenntnis kommt und von daher heilsbedürftig wird. Um ihm dazu zu helfen, erwählte Jesus ein kleines Gleichnis, Verse 41 bis 43. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Und der Pharisäer gab die richtige Antwort. Ich vermute, der, den er am meisten geschenkt hat. Nun verwendet Jesus diese einfache Tatsache als einen Spiegel, den er dem Pharisäer vorhält. Er führt dem Simon den Unterschied zwischen ihm und dieser Frau vor Augen. Er hat Jesus kein Wasser gegeben, um sich die Füße zu waschen. Geschweige denn, dass er selbst oder seine Diener sie ihm gewaschen hätten. Er hat bei der Begrüßung ihn nicht geküsst, was ja eigentlich üblich war dort in der Kultur. Er hat auch sein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Alles das hat aber die Sünderin getan. Sie hat seine Füße mit Tränen benetzt, mit ihren Haaren getrocknet und mit der kostbaren Narbe gesalbt. Vielleicht dazu noch erklärend, ich habe in Google nachgeschaut und ich lese mal kurz, die, was da über die Narde drin stand. Narde ist eine Nutz- und Heilpflanze aus dem Himalaya, die schon in der Antike bis in den Mittelmeerraum exportiert und dort zur Zubereitung kostbarer Öle und Salben verwendet wurde. Jetzt kann man sich in etwa auch dann erklären, warum die so wahnsinnig kostbar und teuer war, die Narde, wenn die vom Himalaya erst her transportiert werden musste, unter Umständen, die schon anders waren als heute. Ja. Im Paralleltext in Markus 14,5, da wird der Wert dieses Salböls auf 300 Denare angegeben. Man weiß, dass ein Arbeiter für einen Tag arbeitet, einen Denar bekam. Für 300 Denare musste ein Arbeiter also 300 Tage arbeiten, dann kommen noch 52 Sabbate dazu und dann sind wir fast bei einem ganzen Jahr. Ein Jahr Arbeit steckt da drin in dem Geld. Dann kann man es erstmal einschätzen, ja, was das bedeutet hat, das einfach auszugießen, ja. Ich habe mich auch gefragt, ob die Sünderin so reich war, dass sie solch ein wertvolles Salböl besaß. Ich kann mir es nicht vorstellen. Dann hätte sie es nicht nötig gehabt, als Prostituierte zu arbeiten. Vielleicht war es auch ein Erbstück. Und sie hat es vielleicht schon viele Jahre besessen, aber nie geöffnet. Sie hätte es als Verschwendung angesehen, wenn sie es für sich selbst verwendet hätte. Aber als sie es für Jesus öffnete, da waren es einige seiner Jünger beim Gastmahl. Das war erstmal wieder aus der Parallelgeschichte, Markus 14, da steht Vers 4. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Aha. Diese Frage, ob das nicht Verschwendung wäre, menschlich gesprochen, durchaus nachvollziehbar, ja. Aber diese Frage hat sich die Sünderin gar nicht gestellt. Sie wusste, was ihr geschenkt worden ist mit der Vergebung, ja. Und sie liebte viel. Und wenn man liebt, dann fragt man, rechnet man nicht nach, oder? Alles, was diese Frau tat, war authentisch. Ihr Gebet bestand in ihren Tränen. Ich möchte behaupten, dass das bestformulierte Gebet vor Gott nicht so angenehm ist wie das Gebet der Tränen, die aus Reue vergossen werden. Ihr Dienst bestand darin, dass sie die Füße des Herrn wusch. Das war der geringste und der niedrigste Dienst. Ich weiß nicht, wenn wir darüber nachdenken, wie es bei uns aussieht, ob der Gedanke nicht auch eine Rolle spielt beim Dienen. Was bringt mir das? Bringt mir das Anerkennung oder auch nicht? Die Liebe der Sünderin bestand im Trocknen der Füße des Heilands. Sie war bereit, sich ganz und gar zu demütigen, indem sie ihre Haare auflöste. Sie hat nicht ihre Ehre gesucht, sondern die Ehre dessen, der sie geliebt und sich kurze Zeit später sich auch für sie selbst hingegeben hat. Ihre Untertänigkeit gegenüber Jesus bestand im Küssen seiner Füße. So küssten damals Untertanen ihre Obrigkeit. So küssten die Perser auch ihre Könige, die Römer ihre Kaiser. Und ihr habt mal gelesen, die bronzene Petrusstatue auf dem Petersplatz in Rom, ich habe sie noch nicht selber gesehen, auf jeden Fall auf dem Petersplatz in Rom, hat schon völlig abgenützte Füße. Bronze, ja, das ist ein wahnsinnig hartes Material, gell? Und völlig abgenutzte Füße, wovon? Natürlich, weil seit Jahrhunderten diese Füße von Millionen von Menschen geküsst wurden. Ihre Dankbarkeit zeigt sich im Salben des Heilands mit kostbarem Salbe. Und Dankbarkeit wird sich immer auch in Opferbereitschaft äußern. Der billigste Dank ist ja das im Allgäu beliebte Vergeltsgott, gell? Der kostet nichts außer zwei Worten. Ne? Wer wirklich dankbar ist, der möchte auch vergelten, im positiven Sinn natürlich. Ja? und wird das nicht Gott überlassen. Wir tun ja sicher einiges auch für den Herrn, aber es wird immer wieder gut sein, wenn wir uns ehrlich fragen, was bewegt mich denn dazu? Ja? Was treibt mich an? Ist es wirklich Dankbarkeit für die vollkommene Erlösung, die ich erfahren habe? Ist es Liebe zu meinem Herrn? Oder ist es Pflichtgefühl? Letzteres wird halt immer kalkulieren, wenn es um Opfer geht. Opfer an Geld, Opfer an Zeit, an Bequemlichkeit, was auch immer. Lohnt sich das? Wenn wir an der Stelle uns selbst in Frage stellen, ist das zwar ein bisschen unangenehm, aber doch sehr wichtig und notwendig. Und wenn wir merken, dass unsere Beziehung zum Herrn eigentlich wenig Ähnlichkeit mit dem hat, wie die Beziehung der Sünderin zum Herrn war, dann sollten wir uns ihm, dem Herrn Jesus, vielleicht neu öffnen, in vermehrter Hingabe. Vielleicht ist uns das Wort Hingabe zu abstrakt, mag sein, aber es wird sehr konkret, wenn wir uns diese Sünderin zum Vorbild machen. Hingabe hat, wie schon der Name es ja selbst deutlich macht, mit Gabe, das heißt also mit Geben zu tun. Aber hier geht es dann nicht in erster Linie darum, wie viel wir geben, sondern darum, was wir geben. Ob wir uns selbst geben und selbst dem Herrn Jesus hingeben. Damit er machen kann, was er machen möchte mit unserem Leben. Und nicht erst unser Ego fragen muss, darf ich das tun? Das sieht leider oft aus, auch bei mir, das muss man einfach zugeben. Aber so soll es nicht sein. Ja? Die Sünderin hat sich selbst dem Herrn gegeben und darum war es für sie überhaupt keine große Überlegung wert, ihm die wertvolle Salbe zu geben. Diesbezüglich sollen wir verschwenderisch sein. Ja? Da darf man durchaus verschwenderisch sein, wenn es um die Liebe, um die Hingabe geht. Auf der Himmelsbank, da gibt es sowieso kein Wertverlust, keine Inflation, also keine Sorge. Es wird für uns niemals Verlust sein. Es wird vielmehr ewiger Gewinn sein. Ich möchte mit uns beten. Ihr Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir dürfen hier an der Geschichte wieder etwas sehen, was uns herausfordert, Herr. Und nicht ohne Grund hast du gesagt, dass von ihr geredet wird zu allen Zeiten, Herr. Und ja, es ist wichtig, dass wir immer wieder auch uns Vorbilder vor Augen führen. Und wir bitten dich, Herr, dass wir vor allem uns an dir selbst orientieren und dass du unser großes Vorbild bist. Und dass auch unsere Liebe zu dir etwas ist, was nicht kümmerlich gegeben ist, sondern was in verschwenderischer Weise gegeben wird. Herr, wir haben sie von dir bekommen, wir dürfen sie an dich zurückgeben, diese Liebe. Sie ist in unser Herz ausgeschüttet, Herr, und so dürfen wir wissen, dass wir lieben können, Herr. Wir danken dir, dass dein Wort uns dazu wieder ermuntern, ermutigen kann. Amen.